Legendär, aber wer? Der Podcast mit Manni Breukmann und Pfarrer Bernd Becker. Für evangelischezeitung.de.
Was ich immer spannend finde, lieber Manni Breukmann, ist, in welchem Genre wir uns so bewegen mit unseren prominenten Persönlichkeiten. Also geht es um Politik oder Sport oder Kunst. Und dann gibt es ja auch so bestimmte Bereiche, wo man nicht so firm ist. Ne? Wir hatten das mal mit Operette und so. Aber jedenfalls ist es immer echt für mich spannend und interessant. Und deswegen höre ich gerne dir zu jetzt, wenn du mir von einer berühmten Persönlichkeit erzählst, aus welchem Genre auch immer.
Ja, also da habe ich ja so meine Zweifel, ob du in diesem Genre zu Hause bist. Aber meine Güte, wir probieren es einfach mal aus. Es ist eine
Theologie dann.
Ja, da kennst du dich ja gar nicht aus. Das würde ich mich nicht trauen. Das wäre dann doch zu gewagt. Nee, es ist eine Unternehmerin, sage ich mal ganz neutral. Die ist im letzten Jahrhundert ist die berühmt geworden. Und Unternehmerin letztes Jahrhundert, das waren doch häufig Männer, in diesem Fall aber eine Frau, die 1883 geboren wurde. Und 1971 gestorben ist. Sie ist 87 Jahre alt geworden. Sie wuchs in sehr kleinen Verhältnissen auf. Ihr Vater war Hausierer tatsächlich, der also von Haustür zu Haustür ging. Und
ach, den Begriff habe ich auch lange nicht mehr gehört.
Irgendwas verkaufte. Ich meine, es war ja immerhin das 19. Jahrhundert. Die Mutter war Wäscherin und unsere Prominente war auch noch eine nicht-eheliche Tochter und wurde in einem sogenannten Armenhaus geboren. Und als sie dann 12 war, also das Unglück hörte erstmal gar nicht auf, starb die Mutter. Und der Vater war so freundlich und hat sie dann in ein Waisenhaus gesteckt. So.
Oh je.
Später hat sie dann in einem Geschäft für Babyartikel gearbeitet und nebenbei mit Schneidern etwas Geld verdient. Dann.
Aber ich muss mal einhaken, Manni. Ist das nicht interessant, ne? Wie oft Menschen, die was erreicht haben und den Weg in unserem Podcast dann finden, so schwierigen Start auch ins Leben hatten, oder?
Ja, das, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie psychologisch deuten kann. Es ist natürlich möglicherweise, also manche verharren ja wie gelähmt in ihrem Elend, aber manche kriegen wirklich eine Wut und eine Energie und haben natürlich auch bestimmte Begabung. Das kommt ja noch hinzu.
Ja, das kommt auch dazu.
Mhm. Also diese Frau hat dann in einer Garnisonsstadt in einem Lokal als Sängerin gesungen und dann schnupperte sie mal so ein bisschen am Luxus, denn sie lernte den Erben einer industriellen Familie kennen. Da ist sie dann auf ein schlossähnliches Anwesen gezogen, lebte ein Leben in Saus und Braus, so wie wir das jeden Tag machen.
Also das heißt, die lernten sich näher kennen?
Ja, sie lernten sich näher kennen.
Haben sie auch geduzt dann irgendwann?
Ja. Sagt nicht mehr Wu, sondern Toi. Hallo, in welchem Land mögen wir wohl sein? Der Geliebte von ihr, der hatte nicht nur so ein Schloss, der hatte auch eine Wohnung in Paris. Und da hat sie dann irgendwie so eine Teilbegabung gehabt. Die hat gesagt, ich mach mal Hüte. Und dann hat sie Hüte gemacht. Sie waren sehr schlicht und modern, gar nicht so wahnsinnig aufgepeppt. Und damit wurde sie sehr populär. Es war damals wohl was ganz Neues. Dann hat sie 1913, sozusagen an der Schwelle des Ersten Weltkrieges, ihre Firma gegründet. Denn da hat unsere Prominente in Deauville, das ist ein mondänes Seebad im Norden von Frankreich am Atlantik, eine Modeboutique eröffnet.
Nicht in Wuppertal?
Nein, auch nicht mit dem Papst, sondern einfach für sich selber. Und 3 Jahre später hatte sie schon 300 Näherinnen, die die Mode nähten.
Wahnsinn.
Hat auch Schmuck hergestellt. Und dann, ähnlich wie Udo Lindenberg, hatte sie von 1937 an bis zu ihrem Tode in dem sehr vornehmen Hotel Ritz in Paris ein 2-Zimmer-Apartment.
Ach, da musst du aber schon Knete haben.
Ja, es ging ja kurz vor dem Ersten Weltkrieg, ging es los mit ihrer Karriere. Der Erste Weltkrieg hat ihr Geschäft auch gar nicht besonders beeinträchtigt. Aber als dann der Zweite Weltkrieg begann, da ist sie erstmal abgehauen nach Südfrankreich und kam dann, und das ist jetzt eine wirklich bescheuerte und schlimme Geschichte, 1940 nach Paris zurück. Dann hat sie im Ritz, wo sie ihr Apartment hatte, einen deutschen Diplomaten kennengelernt, wurde dessen Geliebte
Oh je.
Und ließ sich tatsächlich von dem anwerben als Spionin für die Deutschen. Also es war kein schöner Zug an ihr als Französin. Die Deutschen hatten die Hoffnung, die kannte nämlich tatsächlich Winston Churchill ganz gut, unsere Prominente.
Ja.
Die Deutschen hatten die Hoffnung, dass über sie vielleicht ein Separatfrieden mit England möglich ist. Und da geht es nur noch gegen die Russen anschließend. Aber das ist gescheitert. Die Franzosen haben sie dann gegen Ende des Krieges, als Deutschen schon vertrieben waren aus Paris, festgenommen als Kollaborateurin. Und nach ein paar Stunden wurde sie aber wieder freigelassen. Und warum? Weil Churchill sich für sie eingesetzt hatte. Also wahnsinnige Zusammenhänge vom armen Haus, ja, zur Spionin guten Bekannten
Premierminister
von Churchill. Dann ist sie abgehauen in die Schweiz nach Lausanne. Und da gab es ein erneutes Comeback. Das war im Jahr 1954. Und da begann der riesige Siegeszug.
War sie denn getrennt von ihrem Industriellen?
Schon lange. Das war nur eine vorübergehende Phase. Sie hatte häufig mal wechselnde Partner und wurde dann in der Welt der Mode ganz groß, ganz riesig. Ich nenne ein paar Namen von denen, die ihre Modelle trugen. Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, Grace Kelly, Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor. Romy Schneider war eine enge Freundin von ihr und jetzt weißt du es, wer es war.
Ja, ich weiß es schon ein bisschen.
Ich könnte dir noch etwas über ihre Mode erzählen.
Ich muss ja erst mal raten, sonst sagen die ich hätte so spät geraten.
Ja, dann rate, bitte.
Ich kriege schon immer so Mails, dann schreiben die mir, ich habe die 3 Minuten früher als du erraten und so.
Ja, spricht nicht für dich.
Also ich muss jetzt was für mein Konto tun. Ich habe das per Ausschlussverfahren gemacht.
Ja.
Weil ich dachte, muss ja ein großes Modelabel sein. Und dann habe ich gedacht, Prada, das waren Brüder, Gucci auch nicht. Und dann gibt es ja noch Louis Vuitton, ist ja auch keine Frau. Und dann dachte ich an Coco Chanel. Die wird's doch sein, Manni, oder?
Mein lieber Bernd, es ist Coco Chanel.
Hey! Und ich glaube, diese Spion-Geschichte, also ganz im Hinterstübchen hat da was geklingelt, aber so richtig hätte ich diese Zusammenhänge
nicht. Also das wusste ich auch nicht. Ich meine, wir sind uns einig, das ist auch ein Gebiet, auf dem sind wir nicht so unbedingt zu Hause.
Gar nicht.
Ne?
Aber den Namen kennt man dann halt doch.
Ja, ja, klar. Sie war ja bekannt dafür, und da geht es dann um den Stil ihrer Mode, dass sie sehr schlicht war, mit klaren Linien. Da unterschied sie sich ja von anderen. Ihr Leitspruch lautete, Kleidung soll dem Leben dienen und nicht umgekehrt.
Auch schön. Alter.
Ja, sie hat das kleine Schwarze erfunden. Und ich bin ja absichtlich dann nicht auf die Parfümsparte gekommen oder Parfumsparte. Die hat sie auch schon 1924 gegründet.
Ach, Nummer 5 heißt das.
Ja, Chanel Nummer 5, gibt auch später Chanel Nummer 19 oder das Parfum mit dem Namen Coco. Und sie ist gut für diverse Sprüche. Beim Parfum hat sie gesagt, ich will ein Parfum, das nicht nach einem Blumenbeet riecht, sondern nach einer Frau.
Aha.
Das war so die Leitlinie, die sie da hatte. Bekannt geworden sind natürlich auch ihre Taschen, Chanel-Täschchen. Da kostet heute so ein Chanel-Täschchen schlanke $11.300. Also sie kannte...
Nein, aber wie ich wollte nur sagen, wie das jemand schafft, oder? Seine Marke so aufzuladen... Oder vielleicht auch wirklich so eine Qualität zu produzieren, dass es so erfolgreich und auch so hochpreisig wird. Ne? Das ist ja wirklich.
Hängt natürlich auch mit der Persönlichkeit zusammen. Das hängt in dem Fall auch damit zusammen, wie sie die Mode angelegt hat. Das war nämlich was Neues. Diese eher Schlichtheit, das war die Grundlage ihres Erfolges. Und sie war natürlich auch sehr kontaktfreudig, glaube ich. Sie kannte Gott und die Welt, sie kannte Igor Stravinsky, sie kannte Pablo Picasso, sie kannte Jean Renoir auf ihrer Trauerfeier. Als sie dann gestorben war, waren Salvador Dali, Yves Saint Laurent und Paco Rabanne natürlich aus der Modewelt. Sie ist am 10. Januar 1971 gestorben. Am Ende ihres Lebens war sie sehr einsam, sehr zurückgezogen, auch verbittert. Karl Lagerfeld hat gesagt, die war wild, launisch und aggressiv. Und dann starb sie in der Suite in ihrem Hotel Ritz in Paris 71. Sie hatte offensichtlich Durchblutungsstörungen im Kopf. Und ihre letzten Worte waren, tja, so stirbt man also. Und dann war sie tot. Ich weiß allerdings nicht, ob das verbürgt ist. Ne? Es gibt immer noch dieses Imperium, Coco Chanel. Das gehört der Familie Wertheimer. Das war ein Geschäftspartner von ihr. Sehr konfliktträchtig. Das war ein Jude. Und der hat ihr mal die Parfümsparte mit nur 10% Anteil gegeben. Da fühlte sie sich ausgeraubt. Und dass sie auch ein Luder sein konnte, merkte man daran, dass sie während der Nazizeit versucht hat, im Wege der Arisierung, weil das ein Jude war, diese Parfümsparte für umsonst als Ganzes zu kriegen. Das
ist aber auch schon üble Charakter.
Das war einfach widerwärtig. Ist ihr aber nicht gelungen, weil dieser Wertheimer war schlau und hat die ganze Parfümsparte vorher schon auf einen sogenannten Arier übertragen. Da war nichts mehr mit Arisierung. Ne? Mhm. Also Coco Chanel, heute immer noch ein wichtiger Name in der Modewelt, in der Welt der Düfte, zusammen mit Hermès und Louis Vuitton. Die machen schlanke 19 Milliarden Dollar Umsatz, zuletzt 4,7 Milliarden Dollar operativer Gewinn, sind also wirklich noch mittendrin und auch ein bisschen elitär, weil sie machen zum Beispiel keinen Online-Handel. Du sollst in die Boutique gehen, du sollst die sinnliche Erfahrung in der Boutique haben und dann darfst du dir auch was von Coco Chanel kaufen. Und einen Spruch, den will ich dir nicht vorenthalten, beziehungsweise ich mache zwei.
Ja.
Einer von ihr, wenn du weißt, dass Männer wie Kinder sind, weißt du alles. Und dann auch noch, weibliche Nacktheit muss man den Männern mit dem Teelöffel geben, nicht mit der Schöpfkelle. Und zum Schluss, ich trinke Champagner nur bei zwei Gelegenheiten, wenn ich verliebt bin und wenn ich nicht verliebt bin. Coco Chanel.